Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Einen recht schönen guten Tag, werte Damen und Herren. Aus dem Bukarester Funkhaus begrüßt Sie Monika Strava zur ersten Ausgabe des Funkmagazins im neuen Jahr 2015. Alle Mitglieder des Funkforums des Vereins deutschsprachiger Redaktionen aus Rumänien, Ungarn, Serbien und Kroatien hoffen, dass Sie einen guten Rutsch ins neue Jahr gehabt haben. Wir hoffen sehr, dass Sie uns auch in diesem Jahr Monat für Monat treu begleiten werden, denn wir sind auch heuer wieder für Sie da, um Sie über die wichtigsten Highlights jedes Monats zu informieren. Das wollen wir auch heute tun. Auch wenn das neue Jahr relativ jung ist, hat sich im Januar schon vieles ereignet. Wir berichten heute unter anderem über die Gedenkfeier anlässlich der 70 Jahre seit der Russland-Deportation im Januar 1945, über die jüngste Premiere am deutschen Staatstheater Temeswar Elektra und über ein attraktives Ausbildungsprogramm für junge Leute, die gerne im Einzelhandel tätig sein wollen. In der Hoffnung, dass Sie uns treu durch die Sendung begleiten werden, wünsche ich Ihnen, werte Damen und Herren, beste Unterhaltung. Januar bedeutet für viele Rumänien Deutsche innehalten und sich an eines der grausamsten Kapitel ihrer Geschichte zu erinnern. In diesem Jahr ist es bereits 70 Jahre her, dass geschätzte 70.000 Rumänien-Deutsche zur Zwangsarbeit in die ehemalige Sowjetunion verschleppt wurden. Vertreibungen fanden auch in anderen Ländern Mittel- und Südosteuropas statt. Deshalb traf man sich am 17. Januar in Ulm, um gemeinsam eines Ereignisses zu gedenken, das tiefe Spuren in den deutschen Gemeinschaften hinterließ. Es gab Festansprachen und Podiumsdiskussionen im Haus der Begegnung. Beteiligt haben sich nicht nur Politiker, Entscheidungs- und Würdenträger aus Deutschland, sondern auch Zeitzeugen und Vertreter der deutschen Gemeinschaften aus Rumänien, Ungarn und Serbien. Sie hören, werte Damen und Herren, einen Beitrag von Astrid Weiß von Radio Temeswar mit Tonaufnahmen von der deutschen Redaktion des rumänischen Fernsehens in Bukarest.
Nicht vergessen lassen, was geschehen ist. Das ist das Hauptbestreben der landsmannschaftlichen Verbände, die mit der Zeit gemerkt haben, dass die Geschichte dieser deutschen Gemeinschaften in Mittel- und Südosteuropa wohl nicht einmal als Nebensatz in die Geschichtsbücher an den Schulen Einzug halten wird. Also ist man bemüht, selbst auf das Erlebte, in diesem Fall Völkervertreibung und Verschleppung zur Zwangsarbeit, aufmerksam zu machen. Christian Glas, Leiter des Donauschwäbischen Zentralmuseums Ulm, in seiner Eröffnungsrede.
Lange Zeit war die Verschleppung kein öffentliches Thema. Weder hier in Deutschland, noch in Rumänien, noch in Ungarn oder im ehemaligen Jugoslawien. Im Jahr 1995, zum 50. Jahrestag, fand eine erste große öffentliche Veranstaltung mit Betroffenen in München statt. Seitdem haben sich auch Historiker und Schriftsteller mit dem Thema befasst, mit dem Ergebnis, dass das Wissen um die Deportation heute wissenschaftlich aufgearbeitet ist und durch zahlreiche Romane, Erzählungen und Erlebnisberichte in der Öffentlichkeit besser bekannt ist.
Zu Wort meldeten sich am 17. Januar im Haus der Begegnung Ulm zur Gedenkfeier der 70 Jahre seit der Russland-Deportation auch Oberbürgermeister Ivo Gönner.
Wir in Ulm haben ja viel Erfahrungen mit Menschen, die entweder ausgesiedelt sind, wie vor über 300 Jahren der Donau entlang.
Bundesvorsitzender der Landsmannschaft Banater Schwaben Deutschland, Peter Dietmar Leber.
Es ist sehr interessant, dass erst 1995 zum 50. Zeitpunkt der Deportation, zum 50. Jahrestag in München eine erste große Gedenkveranstaltung stattfand. an der Tausende von Betroffenen und ihre Angehörige teilgenommen hatten. Als hätten sie Schleusen geöffnet, wurden Erlebnisberichte niedergeschrieben und Kapitel trugen Überschriften, wie ich zitiere, zwei Brote und drei Fische für ein paar Ohrringe, von der Schulbank in den Schacht, fünf verlorene Jugendjahre, Pferde- und Hundefleisch gegessen, für 71 Tote das Grab geschaufelt.
26 ehemalige Deportierte nahmen an der zentralen Gedenkveranstaltung an dem Beginn der Russland-Deportation vor 70 Jahren am 17. Januar dieses Jahres in Ulm teil. Einer davon ist der Leiter der Temeswarer Adam Müller-Gutenbrunn-Stiftung, Helmut Weinschrott. 4 Monate vor Beendung der 5 Jahre Zwangsarbeit kam er im damaligen Russland, heute wäre das ukrainischer Boden, im Lager auf die Welt. Und doch sieht er sich als veritablen Zeitzeugen.
Bei uns in der Familie hat man sehr viel darüber geredet. Auch wenn man die Menschen, die sich trafen und die deportiert waren, oder die zur gleichen Zeit war ja auch die in den Krieg waren. Und als sich die Männer in einer Gesellschaft beim Kartenspielen oder irgendwo trafen, selbstverständlich, irgendwann war dieses das Thema gewesen und dann ging es drauf los. Immer dieselben und die Erinnerungen und diese grausamen Zeiten, die sie erleben mussten. Meine Mutter hatte ja nach der Geburt, selbstverständlich musste sie nicht in die Kohlengrube einfahren. Und nach meiner Geburt ist sie dann nie mehr, da ich ja erst, es war ja die letzten 4 Monate in der Deportation gewesen. Aber dann war das Überleben und selbstverständlich das Essen und auch wie man untergebracht wurde. Was ganz interessant war, was meine Mutter mir immer wieder erzählt hat, das Lager und überall war alles ja voll mit Wanzen und Läuse und allen möglichen Ungeziefern. Und dann hatte man an der Decke unter der Lampe ein Leintuch angebracht und das war meine Wiege gewesen, damit die Wanzen mich nicht fressen.
Zur zentralen Gedenkveranstaltung nach Ulm eingeladen war auch der Vorsitzende der Banater Berglanddeutschen, Erwin Josef Ziegler.
Es war sehr ergreifend, was ich da miterlebt habe. Die Veranstaltung begann um 11 Uhr und dauerte gut eine Dreiviertelstunde mehr als vorprogrammiert. Die Erlebnisberichte von 2 Russland-Deportierten selbst, beide leben in Deutschland, aber beide kommen aus dem Banater Schwabentum, einer aus Hatzfeld und einer aus Großer Nikolaus, haben rührende Worte gesprochen über dem, was dort während der Deportation erlebt wurde. Was besonders ergreifend war, dass sie beide zum Schluss gesagt haben, wir schätzen die Russen, wir haben nichts mit dem russischen Volk, denn die Russen waren besonders in den letzten Jahren auch unsere Freunde. Denn wir haben gemeinsam Leid und die Not geteilt. Ich rede jetzt von der Bevölkerung, von der russischen Bevölkerung, mit denen sie in den letzten Jahren auch in Kontakt kamen.
Erwin Josef Ziegler beteiligte sich nebst Bernd Fabricius und dem Bundesvorsitzenden der Landsmannschaft der Donauschwaben, Hans Supritz, an der Podiumsdiskussion um die Art und Weise, wie mit dem Thema Deportation und den Betroffenen in den jeweiligen Ländern umgegangen wird.
Jeder hat aus seinem Gesichtspunkt gesagt, also wie er die Zukunft dieses Erinnerns betrachtet. Hans Supritz hat unter anderem hervorgehoben, dass man besonders in dem Raum, wo die Donauschwaben gelebt haben, Vojvodina, Serbien, Kroatien, dass man da auch in dem Umfeld sehr viel leisten muss, damit die Leute das wieder in Gedächtnis bekommen, welche Untaten damals geschehen sind. Man weiß ja aus der Geschichte aus, dass die haben ja auch sehr viel sonst gelitten als Deutsche. Die wurden ja in Zwangslagern eingekerkert und dort sind sie gestorben, nicht weil sie umgebracht wurden, sondern praktisch, weil ihnen kein Essen gegeben wurde und weil man ihnen keine Arzneien gegeben hat. Also praktisch, man hat sie sterben lassen. Und ich habe wieder gesagt, dass es besonders wichtig ist, mit den Kindern, mit den Jugendlichen darüber zu diskutieren, bei verschiedenen Veranstaltungen oder auch in den Schulen zu gehen und den Jugendlichen, den Nachwuchs, den nächsten Generationen diese Tragik bekannt zu geben.
In besonderer Weise über die Bemühungen um die Russland-Deportierten wusste der Vorsitzende des Verbands der Siebenbürger Sachsen und zugleich Leiter des Bundes der Vertriebenen, Bernd Fabricius, zu berichten. Unter anderem habe man in den letzten Jahren erreichen können, dass Entschädigungszahlungen, die ehemalige Russland-Deportierte in Rumänien zugutekommen, auch den in den Bundesrepublik Niedergelassenen zuteil werden. Bernd Fabricius schätzt, dass das mehr als nur eine materielle Wiedergutmachung sei.
Ich denke, dass das so etwas wie ein aktives Gedenken ist. Ich denke, dass es über den materiellen Wert hinaus unglaublich wichtig ist, dieses Trauma, das jeder Verschleppte selbst erlebt hat, durch eine rehabilitierende Geste zu heilen. Und deswegen, glaube ich, ist diese Entschädigungszahlung unglaublich wichtig. Ich bin Rumänien sehr, sehr dankbar, dass bereits 2012 der damalige Außenminister Diaconescu genau dieses Annehmen der eigenen Geschichte, rumänisch Asumarea Trecutului Istoric, ausgesprochen hat und anschließend dafür Sorge getragen hat, dass Rumänien auch den in Deutschland lebenden Verschleppten eine Entschädigungsrente zahlt, die auch auf keine andere Leistung angerechnet werden darf. Das ist, glaube ich, mehr als eine emotionale Wiedergutmachung, es ist heilend.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Im Januar 2015 jährten sich zum 70. Mal die Deportationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg rund 75.000 Deutsche in Rumänien betroffen haben. Zwischen dem 10. und 15. Januar 1945 wurden neben Banater Schwaben und Angehörigen anderer Religionsgemeinschaften auch etwa 30.000 evangelische Siebenbürger Sachsen in die damalige Sowjetunion zur Zwangsarbeit deportiert. Am 13. Januar widmete das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien der Deportation in die Sowjetunion einen Gedenktag. Welche waren aber die historischen Hintergründe der Deportation? Eine Einführung bot die Journalistin und Historikerin Hannelore Bayer. Sie hören, werte Damen und Herren, eine Aufzeichnung von Gabi Mesey von der Sendung in deutscher Sprache des Neumarkter Rundfunks.
Die Aushebungen haben am 10. Januar begonnen. Die Deportation der Deutschen aus Rumänien fand statt im Rahmen der Verschleppung von allen Deutschstämmigen aus Deutschland und Österreich, aber auch Südosteuropa zum Wiederaufbau der durch den Krieg verursachten Schäden in der Sowjetunion. Über diese Maßnahme hatten sich die Alliierten bereits 1943 verständigt. Und so, also in der Zeitspanne von 45 bis 49 waren rund 2 bis 3 Millionen Zwangsarbeiter aus ganz Osteuropa in der Sowjetunion, um da am Wiederaufbau zu arbeiten. Der Befehl für Rumänien, also der Aushebungsbefehl für Rumänien, ist am 16. Dezember 1944 von Stalin unterzeichnet worden. Und zwar galt er nicht nur für die Deutschen aus Rumänien, sondern auch für die Deutschen aus Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien und der Tschechoslowakei. Vorher war im Anfang Dezember eine Zählung durchgeführt worden und dabei hatte man festgestellt, dass es in diesen Staaten noch um die 500.000 Personen deutscher Nationalität gibt. Schon damals hatte man auch festgestellt, dass es etwa 70.000 Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren in diesen Ländern gibt. Die waren aber nicht genug, um Arbeitskräfte zu stellen. Und deshalb sind dann auch die Frauen deportiert worden, und zwar im Alter von 18 bis 30 Jahren. Die Aushebungen sind den rumänischen Behörden bereits im Dezember bekannt gegeben worden. Also schon damals war festgelegt, dass in drei Etappen, die Männer im Alter von 17 bis 45 und die Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren gesammelt werden sollen, zuerst auf Zentren in ihren Ortschaften, um dann in größere Sammellager zu bringen, von wo sie dann in Züge verladen wurden, um in die Sowjetunion befördert zu werden.
Viele Überlebenden der Deportation leben noch heute. Kann man das so ungefähr wissen?
Das ist schwer zu sagen. Ich weiß, vor ein paar Jahren hatte Ignaz Fischer, der Vorsitzende des Verbands der ehemaligen Deportierten ist, gesagt, dass es noch 5000 ehemalige Russland-Deportierte im Land gibt. Inzwischen dürften wieder einige verstorben sein. Also die Jüngsten waren damals 16, 17, 18 Jahre alt. Aber die sind jetzt auch schon über 80. Also die Zahl liegt meiner Schätzung nach so bei 2000.
Sie haben mehrere Artikel in der ADZ zu diesem Thema veröffentlicht. Welche waren die Dokumente, aus denen Sie recherchieren konnten oder durften?
Also ich habe sowohl Dokumente aus dem Staatsarchiv in Bukarest angesehen, als auch Dokumente, rumänische Dokumente, die im heutigen Archiv von CNSAS sich befinden. Damals war es noch das Archiv der SRI, also des rumänischen Nachrichtendienstes. Ich habe aber von anderen Historikern, die sich mit dem Thema befasst haben, in Artikeln Dokumente gefunden, auch aus den sowjetischen Archiven, aber auch aus den britischen und aus den amerikanischen Archiven. Und deswegen ist heute eine ziemlich objektive Darstellung dieses ganzen Vorgangs möglich.
Sie haben Bücher veröffentlicht, auch in Deutsch und auch in rumänischer Sprache. Wie wurden diese Bücher von der rumänischen Bevölkerung empfangen?
Ich habe nur von mir gefundene Dokumente in Sammelbänden veröffentlicht, damit diese zugänglich sind für all jene, die nicht die Möglichkeit haben, ins Archiv zu gehen. Und ganz gut aufgenommen, muss ich sagen.
Könnten Sie uns vielleicht Teil aus einem Dokument sagen, was Sie besonders beeindruckt hat?
Also ich kann vielleicht vorlesen aus dem Deportationsbeschluss, weil er bietet sich jetzt an, des Staatskomitees für Verteidigung. Also das Staatskomitee für Verteidigung war im Zweiten Weltkrieg in der Behörde, die sämtliche Beschlüsse gefasst hat und die eigentlich regierte. Und diesem Staatskomitee stand Stalin vor. Und dieser Geheimbefehl Nummer 7161 vom 16. Dezember, der ordnet eben das Verschleppen der Deutschen aus diesen osteuropäischen Staaten an. Und schon in diesem Befehl wird gesagt, dass die gesamten Aushebung und die Leitung der Mobilisierung dem NKWD untersteht. Diesem Befehl wird gesagt, dass eben es sich um eine Mobilisierung handelt. Also der Beschluss lautet zur Mobilisierung und Internierung aller arbeitsfähigen Deutschen, die sich auf den von der Roten Armee befreiten Territorien Rumäniens, Jugoslawiens, Ungarns, Bulgariens und der Tschechoslowakei befanden, um sie zur Arbeit in die UdSSR zu verschicken. Und schon in diesem Befehl wird gesagt, dass die mobilisierten Deutschen zur Arbeit in den Wiederaufbau der Kohlenindustrie im Donbass und der Eisenhüttenindustrie im Süden des Landes verschleppt werden sollen. Und in diesem Befehl wird wiederum gesagt, dass die Mobilisierung und Internierung im Zeitraum Dezember 1944 bis Januar 1945 erfolgen soll. Bis zum 15. Februar 1945 sollten der Transport an ihre Bestimmungsorte erfolgen. Es ist also klar, dass diese ganze Aktion sehr genau und sehr detailliert geplant worden ist. Vielleicht als Ergänzung, die Satmar-Schwaben sind bereits im Dezember ausgehoben worden und schon Anfang Januar in die Sowjetunion deportiert worden, weil das Satmarer Gebiet damals noch unter ungarischer Oberherrschaft war.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit dem nächsten Beitrag verweilen wir nun, werte Damen und Herren, in Temeswar. Das deutsche Staatstheater Temeswar feierte Ende Januar die erste Premiere des neuen Jahres. Es handelt sich dabei um die griechische Tragödie Elektra nach Euripides und Aeschylus in einer modernen Neubearbeitung von Zsolt Benedek unter der Spielleitung von Laszlo Bogcsárdi. Adi Ardalan von Radio Temeswar wohnte der neuen Theaterpremiere in Temeswar bei.
Die Neuinszenierung Elektra am Deutschen Staatstheater Temeswar ist eine Adaption der klassischen Tragödie von Euripides mit Auszügen aus Aeschylus' Agamemnon. Dramaturg Zsolt Benedek schrieb die Tragödie neu in Zusammenarbeit mit Regisseur Laszlo Bogcsárdi. Der Tonlaut, einzelne Auszüge sowie die Hauptthemen der klassischen Tragödie, Rachsucht, Pflichtbewusstsein und Leidenschaft, blieben erhalten. Durch Bühnenbild und Kostüme entworfen von Josef Barta und Zsuzsanna Kis erhält die Produktion eine moderne, zeitgenössische Komponente. Im Mittelpunkt der Handlung stehen Elektra und ihr Bruder Orest, gespielt von den Jungschauspielern Isa Berger und Harald Weiß.
Das war die beste schauspielerische Erfahrung, die ich bisher hatte. Es hat sehr viel Freude und Spaß mitgebracht, vor allem, dass wir eine sehr gute Zusammenarbeit hatten mit Harry, mit Frau Ida, mit Konstantin und mit Radu und nicht zuletzt mit Herrn Bogcsárdi.
Ich habe mich sehr gefreut. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Ich habe sehr viele Grenzen gefunden für mich und sie überschritten, glaube ich.
Es wäre schändlich, wenn sein Vater Troja stürzte und er den Feind, den einer nur nicht töten könnte. Noch jung, Sohn eines Vaters, der weit mehr geleistet.
Das Stück beleuchtet Elektras Besessenheit und ihre Entschlossenheit, ihren Vater zu rächen. Agamemnon, der Vater von Elektra und Orest, war der König von Mykene. Er ermordete Klytämnestras ersten Mann und nahm diese zur Frau. Zusammen hatten sie 4 Kinder. Als Oberkönig führte Agamemnon die griechischen Fürsten im Krieg gegen Troja. Ursache des Krieges war die Entführung Helenas, der Frau seines Bruders, nach Troja. Agamemnon wurde beraten, seine Tochter Iphigenie aufzuopfern, um die Gunst der Göttin Artemis zu gewinnen. Nach dem Fall von Troja kehrte Agamemnon nach Mykene zurück und wurde von seiner Frau und dessen Geliebten umgebracht. Klytämnestra bestrafte so ihren Mann für die Aufopferung der gemeinsamen Tochter Iphigenie. Elektra und Orest rächen ihren Vater, indem sie seine Mörder töten. Aegisthos, gespielt von Radu Vulpe, und Klytämnestra, gespielt von Ida Jarczyk-Kaza.
Mein Vater, Tyndareus, gab deinem Vater Agamemnon mich zur Frau gewiss nicht, dass ich stürbe, ohne gar mein Kind.
Ich war was erstaunt am Anfang, wie ich dann drauf gekommen bin, dass es eigentlich ein Kontrapunkt, dass es eine Figur ist, die beseitigt werden muss. Und sie kann nur beseitigt werden, wenn sie sich so benimmt, wie sie sich benimmt. Ihre Ehrlichkeit hat, aber auch immer dieses Aussteigen, dieses Operettenhafte, dieses Falsche, dieses sich in Szene setzen. Und es war auch sehr interessant, die Arbeit. Denn wir haben anfangs eine sehr dramatische, ernste Klytämnestra geprobt, die von ihrem Standpunkt aus Recht hat. Und dann haben wir eine sehr flu-flu, oberflächliche Klytämnestra geprobt. Und dann, das Resultat war dann dieses Mixen der Ehrlichkeit, dieses Aussteigens, dieses Lavieren, dass sie so allglatt ist, dass man sie nicht erreichen kann, dass man sie nicht erwischen kann und letztendlich nur eine Lösung bleibt, dass sie umgebracht wird.
In der neuen Inszenierung spielt die Figur des Greises, dargestellt von Konstantin Keidel, eine besondere Rolle. In der klassischen Tragödie ist der Greis der Lehrer von Agamemnon und derjenige, der Oreste bei seiner Rückkehr nach Mykene gleich erkennt. In der Neubearbeitung wurden mehrere mythische Figuren in der Gestalt des Greises vereint. Er verkörpert zugleich Artemis, die jungfräuliche Göttin, das geopferte Kind Iphigenie und Dionysos, den Gott der Tragödie. Der Greis ist der Fluch selbst, der bis zur 7. Generation zurückgeht, die Seele der Tragödie.
Denn eine Nacht
Elektra ist und bleibt eine Herausforderung für jedes Ensemble, sagt der Intendant des Deutschen Staatstheaters, der Messwar Lucian Vershandan.
Erfreulich war die Tatsache, dass sich eben Laszlo Bocsáry für diese hauptsächlich junge Besetzung entschieden hat. Das hat mich überrascht, aber ich denke, am Theater muss man Herausforderungen auf sich nehmen und das ist in diesem Fall so auch gewesen. Im ersten Augenblick, wo er mir gesagt hat, mit welchen Spielern er arbeiten möchte, dann nach der Überraschung, die ich empfand, in der nächsten Minute habe ich gewusst, das ist eine gute Besetzung und ein durchaus gelungener Ansatz bei so einer Inszenierung. Es ist eine sehr zeitgemäße Inszenierung. Eine Elektra, die heute genauso leiden kann, wenn man auch sieht, was in unserer Welt heutzutage geschieht, wie in anderen Zeiten, beziehungsweise selbst in den Zeiten, wo dieser Text entstanden ist.
Für Gastregisseur Laszlo Bocsáry war das die zweite Inszenierung am Deutschen Staatstheater Temeswar.
Am lucrat, cred, foarte bine la Timișoara, în ambele dăți, de până acum.
Ich habe sehr gut in Temeswar an beiden bisherigen Stücken gearbeitet. Es war wie ein Geschenk für mich, hier arbeiten zu dürfen, da ich zur Hälfte Temeswarer bin. Meine Mutter stammt aus Temeswar und ich habe hier die ersten Monate meines Lebens verbracht. Seither bin ich des Öfteren hierher gekommen und ich sage immer, ich komme wieder nach Hause. Mit der neuen Inszenierung von Elektra beabsichtigt das Deutsche Staatstheater Temeswar erneut die Aufmerksamkeit der Theaterkritiker zu erwecken, so Theaterintendant Lucian Vershandan.
Wir erwarten von dieser Produktion, dass sie dazu beiträgt, dass das Deutsche Staatstheater noch sichtbarer wird, als es bereits ist, dass diese Produktion ein langes Leben hat, dass sie viele Menschen begeistert, erfreut, überrascht, herausfordert, sich über diese Themen Gedanken zu machen. Das ist eine schöne und sehr ausgeglichene Inszenierung, die sehr schön gezeichnet wurde als Inszenierung, sehr einheitlich. Das mag ich persönlich an dieser Inszenierung und ich hoffe, dass die Zuschauer das ähnlich empfinden werden.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Den letzten Aufenthalt machen wir heute, werte Damen und Herren, in Bukarest. Im Februar 2015 wird die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer AHK gemeinsam mit Penny, Teil der Rewe-Gruppe und Profiles International, ein dreijähriges Ausbildungsprogramm starten. Es handelt sich um ein Pilotprojekt und setzt dabei ganz auf das bewährte deutsche Modell, das seit einigen Jahren auch in Rumänien mit Erfolg implementiert wurde. Qualifizierte Fachkräfte sind sehr gefragt, die Globalisierung den internationalen Wettbewerb und die Unternehmen. Vor allem die Wirtschaftsstandorte müssen für den harten Wettbewerb gerüstet sein. Die duale Berufsausbildung stelle daher, so der Geschäftsführer der AHK Rumänien, Sebastian Metz, ein sehr nachgefragtes Konzept dar, das für alle Beteiligten Vorteile generiert.
Die Auszubildenden profitieren vom Erwerb fundierter, praxisrelevanter Fachkenntnisse und von sehr guten Berufseinstiegs-, aber auch Aufstiegschancen nach der Ausbildung. Die Wirtschaft wiederum sichert sich auf diesem Weg langfristig die Verfügbarkeit qualifizierter Fachkräfte, die dem technologischen Fortschritt im Unternehmen folgen können und somit anspruchsvolle Prozesse und Aufgaben übernehmen können. Stichwort hier ist die Produktivitätssteigerung, die für jeden Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb immer entscheidender sein wird. Es reduzieren sich außerdem die Einarbeitungskosten für die Unternehmen und ebenso positiv wirkt sich das Berufsausbildungssystem auf die Motivation und die Betriebstreue der Arbeitnehmer aus. Und letztendlich die Gesellschaft bzw. der Wirtschaftsstandort erfährt eine Aufwertung, gewinnt an Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit. Berichten zufolge leistet das duale Berufsausbildungssystem darüber hinaus einen sehr positiven Beitrag zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.
Penny Geschäftsführer Dennis Biernatski erklärte auf der Pressekonferenz von Mittwoch, dass man das Retail-Geschäft in Rumänien weiterentwickeln möchte. Dazu brauche man gute Leute und damit sie gut sein können, müssen sie ausgebildet werden. Dazu greift man auf eine lange, erfolgsversprechende Erfahrung im dualen Berufsschulbereich Wesern in Deutschland zurück.
In Deutschland hat die duale Ausbildung oder die Ausbildungsberufe an sich eine lange Tradition. Darauf gründet sich auch eine Menge unserer Erfolge, gerade unserer großen deutschen Unternehmen. Mindestens 65% aller deutschen Jugendlichen haben eine Berufsausbildung, gehen auf sogenannte berufsbildende Schulen bei uns in Deutschland. Und große Unternehmen bilden nur noch eigene Leute aus und stellen von extern eigentlich keine Leute mehr ein. Das heißt, wenn heute jemand studieren geht und einen Studiengang bekommen kann im dualen System, verdient er vom ersten Tag an Geld. Wenn er fertig ist, wird er übernommen. Und ja, am Ende kennt er das Unternehmen kennt ihn und beide sind sich sicher vom ersten Tag des wirklichen Berufsstaates, dass er der Richtige ist. Und das hat viele, viele Vorteile.
Das dreijährige Programm startet bereits am 20. Februar. 20 junge Menschen werden die Gelegenheit haben, eine kaufmännische Ausbildung im Einzelhandel zu absolvieren. Die Bewerber müssen volljährig sein und mindestens 10 Klassen absolviert haben. Des Weiteren werden Motivation, eine positive Einstellung und Fleiß gefragt, um diese jungen Mitarbeiter an das Unternehmen mittelfristig binden zu können, so Penny Geschäftsführer Oliver Eifler.
Diese dann für die zukünftigen Herausforderungen im Einzelhandel qualifiziert und sowohl über das praktische als auch das theoretische Wissen verfügen, damit wir uns auch weiterhin auf dem rumänischen Markt behaupten können.
Das Ausbildungsprogramm läuft über 3 Jahre. Der theoretische Teil erfolgt in 2 Lehrzentren in Kronstadt und Bukarest. Der praktische Teil der Ausbildung wird in 10 Pennymarkt-Filialen in Bukarest, Konstanza, Mangalia, Schäßburg, Covasna, Kronstadt und Hermannstadt durchgeführt. Der theoretische Teil der Ausbildung erfolgt an einem Tag in der Woche. An 4 Tagen werden die Azubis in den Penny-Filialen arbeiten, wofür sie auch während der 3 Ausbildungsjahre entlohnt werden. Danach müssen sich die Azubis der Abschlussprüfung stellen, so Geschäftsführer Oliver Eichler.
Nach Beendigung der 3-jährigen Ausbildung werden die Azubis einen Abschlusstest durchführen, bei dem sie nochmals das komplexe vermittelte Wissen unter Beweis stellen müssen. Hier ist ganz klar, dass die deutschen Standards die Grundlage der Bewertung sein werden. Es ist auch unser Ziel, diese Mitarbeiter dann im weiteren Verlauf schnell weiter zu qualifizieren, sodass wir sie zu Marktleitern weiterentwickeln.
Dieses Pilotprojekt zur Ausbildung von kaufmännischem Personal im Einzelhandel trage mit Sicherheit dazu bei, der Berufsausbildung in Rumänien weiter auf die Sprünge zu helfen. Sollte das Projekt erfolgreich laufen, könnte es impulsgebend für weitere Unternehmen in Rumänien sein, Ausbildungsprogramme für junge Leute ins Leben zu rufen. Die Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer werde auch weiterhin Unternehmen in diesem Sinne beraten und begleiten, denn der größte Wunsch der Kammer sei, so AHK-Geschäftsführer Sebastian Metz,
den jungen Menschen eine attraktive berufliche Perspektive dadurch zu bieten und dass sie Spaß an dem haben werden, was sie lernen dürfen. Und letztendlich hoffen wir natürlich auch, dass andere Unternehmen dadurch ermutigt werden, sich in gleicher oder ähnlicher Weise im stetig wachsenden Bereich der Berufsausbildung zu engagieren.
Interessenten, die gerne im Einzelhandel tätig sein wollen und eine dementsprechende solide Ausbildung in Betracht ziehen, können die Bewerbungsformulare in allen Penny-Filialen vorfinden. Diese müssen ausgefüllt werden und mit einem beigelegten tabellarischen Lebenslauf bei den Filialleitern der jeweiligen Läden abgegeben werden. Man kann sich aber auch online bewerben unter ucenic@penny.ro. Und dazu wünschen wir gutes Gelingen. An dieser Stelle sind wir, werte Damen und Herren, am Ende der Januarausgabe des Funkmagazins angekommen. Ich hoffe, Sie haben eine schöne Zeit mit uns verbracht und ich danke Ihnen im Namen all meiner Kollegen vom Funkforum für Ihre Aufmerksamkeit. Wir hoffen, Sie auch Ende Februar begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute, kommen Sie gut durch den Winter. Bis bald, auf Wiederhören.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.